Das ist mein neuer High, ne? Das ist für mich, was damals ein Kampf war. Also es ist meine moralische Pflicht, wenn ich den Patienten gut behandeln will, wirtschaftlich zu agieren, sodass ich langfristig meine Praxis aufbauen kann und mehr Leute helfen kann. Es ist im Trend, aber es ist absolut notwendig. Und es wird ohne Zweifel vor allem die Fitnessbranche in der Zukunft komplett verändern.
Hallo und herzlich willkommen zu Frischluft fürs Physiohören, dem PT-Podcast für Physiotherapeuten, sponsert bei Optadata. Ich bin Nils Hai und ich treffe heute Matthias Lego. Matthias kommt aus Argentinien und der ist eigentlich Physiotherapieberater für Praxen. Dazu aber später mehr. Eigentlich war er mal auf dem Weg zu Olympia als Profisportler im Taekwondo. Zweimal ist er in der Qualifikation gescheitert. Zu oft hat er sich verletzt und dann sagt der Trainer, komm, lassen wir das doch. Bei der nächsten Olympia-Qualifikation bist du dann zu alt. Das bringt doch nichts. Hör auf. So oder so war es doch, oder?
Ja, und das mit weniger als 20 Jahren. Also, das war schon schlimm.
Ja, aber wie ist das gekommen? Taekwondo einerseits. Wie schafft man es denn überhaupt als Argentinier bis auf den Qualifikationspfad zu Olympia?
Also eigentlich ist Argentinien eine sehr starke Mannschaft, was Taekwondo angeht. Ne? Also Kampfsport ist dort schon sehr groß. Und ich hatte damals auch ein großes Glück, dass ich da unter dem gleichen Trainer trainieren durfte, der sowieso die Nationalmannschaft trainiert hat. Und deswegen hatte ich schon sehr gute Betreuung damals. Es lag auch ein bisschen an Glück, lass mal sagen. Okay.
Also du hast das Pech gehabt, dich schwer zu verletzen. Was ist dir passiert?
Also wie es beim Kampfsport so ist, man versucht, einen Gegner zu treffen. Und ich habe ihn tatsächlich getroffen mit dem Fuß auf den Ellenbogen und Fuß hat verloren. Und das war so ein Mittelfußbruch und ja, das war es auch mit Treten oder überhaupt Gehen für eine ganz lange Weile.
Und wie kurz vor der Qualifikation war das?
Das war bei der Qualifikation selber.
Ah, okay. Ja,
sag mal, also sehr kurz.
Matthias, wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, jetzt gerade bei den Olympischen Winterspielen in Italien. Lindsay Vonn, 41 Jahre, geht mit 41 Jahren und trotz gerissenem Kreuzband an den Startblock. Und sie scheitert nach 14 Sekunden. Ist auch eine Frau, die ihren Traum nicht aufgegeben hat. Du hast deinen Traum aufgegeben. Wie fühlt sich das an?
Also, den allerersten Respekt an ihr, mit 41 immer noch bei Olympia starten zu können. Ich glaube, das größte Unterschied ist, sie hatte sich schon bewiesen, bevor da gestartet ist. Also die wusste, sie könnte das, hat es aber diesmal nicht geschafft. In meinem Fall hatte ich mich selber nicht bewiesen, vielleicht nicht mich selber, aber definitiv nicht meinem Trainer gegenüber, um zu rechtfertigen, dass sie mir noch weiter eine Chance geben. Mhm. Aufgeben ist allerdings vielleicht ein bisschen stark. Ich glaube, man rutscht einfach aus dem Ganzen raus. Man fängt an, neue Routinen zu entwickeln und irgendwann ist man aus dem Ganzen schon nicht mehr dem, man war.
Woran erkennt man den Punkt, dass es Zeit ist, aufzuhören? Wie gesteht man sich das ein?
Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Bei mir, ich würde nicht sagen, dass es ein Punkt war, sondern ich glaube, man fängt an, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen und dann merkt man, man ist schon zu weit weg.
Also ich meine, du definierst dich jahrelang über den Sport. Mir ist das auch mal so gegangen. Ich habe Basketball gespielt, es war eigentlich mein Ein und Alles, bis ich gemerkt habe, es geht nicht mehr. Wie war das für dich, so von heute auf morgen eigentlich festzustellen, es geht nicht weiter? Wie war die Phase danach?
Also ich habe mich auch über den Sport definiert, ohne Zweifel, ne? Und dann konnte ich mich erstmal kurz auf mein Studium konzentrieren. Und Studium ist zur Arbeit geworden. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich trainiere weniger, als ich eigentlich sonst machen würde. Und meine Kommilitonen sind dann mehr zu Kumpels geworden und meine Sportkommilitonen, die mal Kumpels waren, sind weniger und weniger zu Kumpels geworden. Und irgendwann merkst du, eigentlich bin ich nicht mehr in der gleichen Bubble und ich habe jetzt plötzlich auch andere Prioritäten. Ne? Also plötzlich verläuft mein Alltag ganz anders, als es damals war. Und ich weiß nicht, ob ich bereit bin, die Kompromisse einzunehmen, die ich bräuchte und wieder der zu sein, den ich damals war und ob es mir wert ist.
Du sagst es von dir selbst, du bist eigentlich auch Experte im Scheitern, hast deinen Olympiatraum aufgeben müssen, hast ein Fitnessstudio dann während Corona geöffnet, das ist schiefgegangen.
Sowas wund.
Ja, dann hast du ein neues Geschäftsmodell entwickelt und dann bist du jetzt hier ja in Deutschland. Ich meine, wie rappelt man sich nach solchen Niederlagen auf emotional? Wie geht das?
Ich glaube, eine Niederlage baut auf die andere auf, in dem Sinne von, man lernt auch von der letzten Niederlage, dass es ist. Leben ist nicht vorbei. Nicht deswegen. Ne? Also dazwischen, in dieser ganzen Story, zwischen meinem Scheitern als Sportler und meinem Scheitern als Fitnessstudio-Betreiber da während Corona, gab es auch, dass ich eine kleine Personal-Training-Firma auch gegründet hatte damals und von meinem Geschäftspartner betrogen wurde und der uns ein Konto geleert hat und plötzlich stand ich auch da mit leeren Kassen und unglückliche Kunden. Also das war so auch ein sehr großen Scheitern, das muss 2015 oder sowas gewesen sein, als ich frisch in Deutschland war. Und dann lernt man, okay, wenn das mit dem Sport vorbei nicht mein Ende war, sondern ich habe mich neu gefunden. Und wenn das mit dem Personal Training Business vorbei ist und ich habe mich trotzdem neu gefunden, dann ist das mit dem Fitnessstudio vorbei auch nicht das Ende. Und man geht mal weiter.
Erzähl mir mal, hast gesagt, 2015 warst du schon in Deutschland. Warum bist du nach Deutschland gekommen von Argentinien? Ich meine, Argentinien ist doch ein schönes Land.
Es ist ein wunderschönes Land. Deutschland hat einen sehr guten Ruf weltweit. In Deutschland redet man sich gerne ein bisschen klein manchmal, aber gerade in der Sportwissenschaft, und ich war damals Sportlehrer in Argentinien, da hat mir die Sportwissenschaft als Studium interessiert. Und die Deutsche Sporthochschule, besonders die Deutsche Sporthochschule in Köln, die ist sehr berühmt. Und als ich erfahren habe, man kann auch hier studieren, auch als Argentinier durfte ich hier rüberkommen, dann war es für mich keine Frage. Dann bin ich sofort eingesprungen.
Also du bist dann Sportwissenschaftler geworden.
Ja.
Ja. Und hast dann während Corona eine Geschäftsidee entwickelt, die du heute offensichtlich ja erfolgreich vertrittst, sonst wärst du hier nicht bei mir. Wie hast du erkannt, dass die größte Herausforderung der Physiopraxen die Wirtschaftlichkeit ist?
Im Gespräch mit Freunden, die als Physios aktiv waren, kam immer wieder, also die haben immer wieder Fragen gestellt in der Richtung zu Wirtschaftlichkeit, zu vor allem Vertrieb war das damals. Ne? So wie können wir was verkaufen, nachdem sie aber als Kassenpatient dann wieder weg sind oder bald weg sein werden. Und am Anfang war es nur ein Gespräch zwischen Kumpels, ne? Und ich würde das so und so angehen. Und ja, kann ich von dir erzählen, kann ich dir jemanden vorstellen, kannst du ihm auch helfen? Und so ist es langsam eigentlich zum Business geworden, eigentlich ohne zu wollen. Ich bin da reingerutscht.
Ja. Heute sagst du berätst bei Strategiefragen und bei Ausstattungsfragen. Ich meine, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Was tust du da jeden Tag?
Also ich sage gerne, ich bin die Brücke zwischen den Betreiber und die Industrie. Ich versuche, die miteinander zu verbinden und für die Interesse von beiden Seiten wären. Das heißt, ich helfe den Betreiber von einer Praxis nicht nur herauszufinden, okay, ich will Equipment haben, sondern okay, warum? Was willst du damit machen? Wie würde das dann aussehen? Was brauchen wir genau? Was könnte bei dir passen zu deinem Konzept, zu deiner Vision? Wo soll deine Praxis eigentlich hin? Und einmal, dass wir das geschafft haben und verstanden haben, was willst du eigentlich, können wir uns in Richtung Industrie widmen und sagen, okay, wer wäre dein richtiger Partner für Software? Wer wäre dein richtiger Partner für Gerätschaften? Und dann finden wir auch der zu dir passt, zu deiner Vision, zu deinem, was du brauchst. Und nicht einfach, dass du den anrufst, was du zuletzt gesehen hast in einer Werbung.
Matthias, du hast mir erzählt, dass die Physiopraxen eigentlich mehr wirtschaftlich denken müssten. Weil am Ende sonst der Patient leidet. Wie meinst du das?
Ich habe eine sehr klare Meinung dazu, dass wenn man glaubt, man ist eine gute Fachperson, man ist gut fachlich in was man tut. Und wenn man der Meinung ist, man ist nicht gut, dann sollte man erstmal weiter studieren. Ne? Man sollte erstmal gut werden. Sonst sollte man sich damit nicht befassen. Aber wenn man glaubt, man ist gut, dann ist der Patient am besten aufgehoben, wenn er bei mir landet. Weil ich bin gut. Und dafür muss ich auch arbeiten können. Ich tue dem Patienten nichts Gutes, wenn ich nicht wirtschaftlich agiere und in 3 Jahren pleite bin und meine Praxis schließen muss. Vielleicht, weil es auch die einzige Praxis ist in deiner Gegend oder die einzige, die sich dafür spezialisiert. Also es ist meine moralische Pflicht, wenn ich den Patienten gut behandeln will, wirtschaftlich zu agieren, sodass ich langfristig meine Praxis aufbauen kann und mehr Leute helfen kann. Und deswegen muss ich wirtschaftlich denken, auch wenn es nicht der Grund ist, warum ich in erster Linie eine Praxis eröffnet habe.
Was beobachtest du in der aktuellen Markt? Ich meine, was sind denn die wichtigen Trends, die letzten Endes das wirtschaftliche Betreiben von der Physiopraxis eher möglich machen als früher?
Ich glaube, die Physios haben das einigermaßen auch verstanden, was ich gerade meinte, ne? Dass die auch wirtschaftlich denken müssen, sonst können sie nicht langfristig weiterarbeiten. Und dafür haben sie peu à peu sich ein paar Sachen von der Fitnessbranche abgeguckt, die seit immer sehr wirtschaftlich gedacht hat, vielleicht zu sehr, und ein paar Sachen davon gelernt. Und die Physiobranche kommt der Fitnessbranche jetzt mal näher und nimmt da ein bisschen was ab, basiert aber auf deren Expertise. Ne? Also ich glaube, wenn man einen Mensch random auf der Straße aufhalten würde und man fragen würde, wen traust du jetzt deine Gesundheit eher zu? Ein Fitnesstrainer oder ein Physiotherapeut? Würden die zu 99% auf den Physiotherapeut gehen. Mhm. Und die Praxen, die gerade erfolgreich sind, beruhen sich darauf und bauen auf diese Expertise auf und sagen, okay, ich kann dich auch weiterhin nach der Reha weiterhelfen und tatsächlich Präha machen für alles, was danach noch kommen könnte und tatsächlich auch kommen wird. Ne? 3 von jede 4 Frauen sind Pflegefälle im Alter, jeder zweite Mann. Also wir würden gerne alle behaupten, dass es uns nicht betrifft, aber hochwahrscheinlich wird es schon. Mhm. Und da müssen wir was dafür tun.
Wenn jetzt ein Physiotherapeut zu dir sagt, also speziell ein Praxisinhaber, Mensch Matthias, das interessiert mich alles nicht, weil ganz ehrlich, Patienten habe ich genug. Ja, weil an Patienten mangelt es den meisten Praxen ja nicht. Wie vertiefst du das? Ich meine, wie erklärst du dann den Leuten, warum Wirtschaftlichkeit so wichtig ist?
Es kommt ein bisschen davon, wie wir Erfolg definieren. Ne? Wenn der Physio der Meinung ist, meine Folge ist, viele Patienten zu haben, dann ist er erfüllt und dann ist auch gut. Mal gucken, wie er sich in 3 Jahre fühlt, aber das wäre was anderes. Aber ich glaube, jeder Physio kennt auch einen gewissen Grad der Überforderung. Ich habe keine Zeit, ich kann mich dem Patienten nicht so lange widmen, wie ich das gerne würde. Ich komme nicht auf mehr Personal, obwohl ich das bräuchte, um tatsächlich diese Patienten gut bedienen zu können. Und das sind alle Sachen, die auf Wirtschaftlichkeit beruhen. Ich kann kein weiteres Personal holen, wenn ich das nicht wirtschaftlicher machen kann. Ich kann mir selber keinen Urlaub nehmen, wenn ich davon abhängig bin, dass ich in der Praxis bin und da arbeite. Und ist es dein Ziel, 24/7, ne, jeden Tag, den ganzen Tag und ohne Urlaub oder Freizeitanspruch an der Praxis zu arbeiten? Und wenn nicht, dann musst du auch anders denken.
Ja. Hat sich jetzt eigentlich seit dieser elenden Corona-Phase irgendwas verändert im positiven Sinne?
Ja, schon. Ne? Also mein Scheitern als Fitnessstudio-Betreiber damals lag sehr damit verbunden mit, ich glaube, so eine starke Erfolgswelle, die den Physios da hinterher kam. Und es war, ich durfte das Fitnessstudio nicht öffnen. Physios durften weiterarbeiten. Und da haben auch Leute gemerkt, okay, mein Physio ist mehr als ein Masseur. Er kann auch was sagen. Mhm. Er hat was drauf. Und da haben auch Physios gelernt, okay, die Nachfrage ist da. Ich kann sie auch erfüllen. Ich habe die Expertise dafür. Eigentlich brauche ich vielleicht nur die Räumlichkeiten, die Gerätschaften, um dieses nachzugehen. Und viele haben diese Post-Corona-Welle sehr gut nutzen können, um sich da zu etablieren. Und das haben sehr viele sehr erfolgreich gemacht.
Jetzt ist ja die gesamte Physio- und Fitnessindustrie um die Praxen herum sehr verkaufsstark. Mhm. Ich meine, wir sehen das auf jeder Messe. Ne? Jeder balgt um jeden. Die Jobs sind hart umkämpft. Dazwischen positionierst du dich jetzt. Angenommen, dich beauftragt jemand als unabhängigen Berater. Ja, womit beginnt denn die Zusammenarbeit? Ich meine, wie muss ich mir das vorstellen? Wo fange ich an? Wo hört es auf?
Ich war vor kurzem tatsächlich in einem sehr schönen Reha-Zentrum in Rheinland-Pfalz. Und die haben seit kurzem, 2-3 Jahre, so einen Fitnessbereich mit eingebaut. Richtig schön, gut gemacht, funktioniert auch ganz gut. Die Mitgliederzahlen sind sehr stark. Die wissen aber noch nicht, die haben einfach nur einen Fitnessraum aufgebaut und die haben die gleichen Geräte dargestellt, was sie sonst bei der KG immer benutzt haben und das war's. Und einen Mitgliedschaftsbeitrag dazu angeschlossen. Und da fängt erstmal der Gespräch an mit den verschiedenen Leuten, die da involviert sind, ne, von die verantwortlichen Personen für den Physiobereich, für den Ernährungsbereich, für den Fitnessbereich, mit der Geschäftsführung, die eigentlich weniger alltäglich mit dem Physio sein zu tun hat. Wie stellt ihr euch das Ganze vor? Wo soll das hin? Ne? Und da kommt raus, dass die Visionen auch manchmal sehr unterschiedlich sind. Und okay, wie können wir die ganz ein? Und was sind die Prioritäten? Was kann von der eine den anderen helfen? Und dieses erste viel miteinander reden und die Vision klar zu machen, das ist eigentlich das wichtigste Teil meines Jobs.
Also jetzt ist Vision immer so ein sehr blumiger Begriff. Ich meine, welche Fragen stellst du da konkret?
Ja, das ist, da hast du da recht. Ne? Also klingt ein bisschen nach Bullshit. Es ist ein ganz klaren, wie viele Mitglieder habt ihr? Wie viele Mitglieder sollt ihr haben? Weil manchmal denken sie mehr. Ja, mehr ist nicht unbedingt gut. Ne? Also es kommt ein Punkt, wo du auch überlastet bist, wo die Geräte voll sind. Mhm. Wer ist dein Publikum? Wen willst du ansprechen? Ne? Also sind es deine Patienten, die danach weiter bleiben sollen? Wer ist dein Durchschnittspatient? Wie sieht er aus? Wofür spezialisierst du dich? Ne? Oder willst du deine Mitgliederbasis erweitern und sagst, okay, ich will die Patienten haben, aber ich will was haben, um andere Leute mit einzubringen und zu mir zu binden? Ne? Und das würde einen riesen Unterschied machen. Sagst du, ich will meine Patienten weiterbehalten und ich bin eigentlich auf sehr orthopädische Fälle spezialisiert und ich habe eigentlich eher, lass mal sagen, einen wachsenden zu älteren Publikum immer bei mir. Dann sind die Sachen, die ich mir aussuchen werde, von brauche ich mir eine Treppe ein oder brauche ich einen Aufzug im Studio, schon eine wichtige Frage.
Ja, das heißt, ich höre immer raus, es gibt sowas wie eine optimale Mitgliederzahl für eine Praxis, kann man das so sagen?
Würde ich nicht pauschalisieren. Kommt sehr darauf an, was soll dieser Anschlussding haben. Es gibt Praxen, die sagen, mein Job ist Physio sein. Und das Studio ist so ein Nebenbei-Ding. Soll günstig sein, soll wenig Kopfschmerzen kosten. Ich will mir keine Gedanken drüber machen. Mhm. Meine Patienten sollen dahin gehen können. Wenn sie dann woanders gehen, ist mir auch wurscht. Aber ich soll was haben, was dann Nebeneinkommen passiv macht. Ne? Dann ist eigentlich eine sehr hohe Mitgliederzahl, eine sehr niedrige Quote und wenig Kopfschmerzen so viel möglich automatisieren. Beste Fall für diese Person, für diese Praxis. Es gibt andere, die sagen, wir wollen unsere Patienten bei uns behalten, weil wir haben viel auch in deren investiert und wollen, dass sie auch Teil von uns werden. Und dafür denen sollen wir eigentlich weniger Patienten haben. Wir haben heute mit dem Zentrum gesprochen bei 2000 Quadratmeter, 1200 Mitglieder. Sehr erfolgreich. Und ich habe vor 2-3 Tagen mit einem Zentrum gesprochen, knapp auch 2000 Quadratmeter, 3500 Mitglieder. Auch erfolgreich.
Oh, anderes Konzept.
Komplett anders.
Okay. Wie muss ich mir das vorstellen? So ein Beratungsprozess, wie lange dauert das?
Kommt darauf an, wie gut man schon steht. Ne? Ein Berater ist ein Wegweiser. Wenn du schon eine Ahnung hast, wohin du willst, dann muss ich wenig arbeiten. Ich muss ja nur ein bisschen hier, da und ein paar Details mit dir zusammen bestimmen. Wenn du erstmal keine Ahnung hast, wohin du willst oder nicht genau weißt, schlimmer noch, wo du stehst, dann muss ich viel mehr mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Ne? Pauschal kann man das so nicht sagen, aber alles fängt erstmal mit dem ersten Gespräch an. Und wenn ich auch merke, vielleicht du hast schon eine klare Ahnung, wo du willst und du weißt, wo du stehst und ich kann dir da nicht weiterhelfen, dann würde ich dir auch in diesem ersten Moment sagen, ich bin hier raus, also du brauchst mich eigentlich nicht. Ich bestätige nur, du machst was Gutes.
Ja, du hast gesagt, du fungierst ja als Mittler zwischen den Herstellern und den Physiotherapiepraxen und oder Studios. Ganz offen, was hast denn du davon?
Ja, also einerseits meine Betreuung, ne, wenn ich tatsächlich diese ganze Beratung auch mitmache, da ist mein Kunde das Studio. Na, aber auch wenn ich die Verbindung zum Hersteller mache, die Hersteller bemühen sich sehr und investieren sehr viel auch in Kontakt zu also Verkaufs- oder kaufsfertige Menschen zu kommen. Jemand, der bereit ist, auch jetzt Invest zu machen. Mhm. Na? Und für den Hersteller, ich erspare denen enorm viel Arbeit und Zeit, wenn ich direkt komme und sage, mach bitte ein Angebot für das und das und das, für diesen einen Studio in diesem Ort, bis zu dem Datum brauchen sie das geliefert. Ne? Und dafür zahlt mir auch der Hersteller was.
Also das heißt, das Studio oder die Praxis, für die ist das ein Beratungsprojekt, wo du ein Honorar X hast, das du aufrufst.
Genau.
Und im Erfolgsfall zahlt der Hersteller, der den Vertrag kriegt, noch eine Provision.
Genau.
Darf ich mal indiskret fragen, wie hoch ist die so?
Das kommt auch an, was es ist. Ne? Also Softwarehersteller haben ganz andere Bedingungen als Gerätehersteller zum Beispiel. Mhm.
Also ihr habt so einen Haustarif, der branchenintern üblich ist.
Ja.
Ja. Okay, du, wie stellst du denn dabei sicher, dass deine Beratung unabhängig ist?
Ja, also Transparenz ist da key, ne? Dass ich den Betreiber auch sage, guck mal, wie arbeiten wir? Wir haben ein paar Firmen, mit denen wir schon im Voraus besprochen haben, wie das aussehen kann. Das heißt, ich weiß schon, was deren Lieferzeiten sind, was deren Arbeitskosten sind, was die mir anbieten würden an Provision. Dementsprechend kann ich sehr schnell der Praxis sagen, guck mal, den und den und den Anbieter, mit denen arbeiten wir schon zusammen. Das machen die. Ne? Ich kann mir aber vorstellen, dass der und der Anbieter auch was hier mitmachen können. Mhm. Ne? Willst du jetzt sofort agieren? Können wir mit denen gehen? Wollen wir mit denen in Gespräch gehen? Würde ich für dich in Verhandlungen gehen? Und da habe ich auch den Vorteil, in dem Sinne in Verhandlungen zu gehen, dass wahrscheinlich du als Einzelpraxis, du bist für den einfach eine weitere Nummer im Vertrieb öfters. Ne, so schlecht, wie es auch klingt. Aber wenn wir mehrere Deals über dem Jahr mit denen machen, dann kommen wir mit einer anderen Verhandlungsmöglichkeit. Und dann können wir anders bestimmen, okay, Lieferzeiten, Preise, Farbe, ne, Schulungen, solche Sachen, die für dich als Betreiber wichtig sind, können wir eher gewährleisten, weil wir mit dieser Verhandlungsmacht kommen.
Mhm. Sehr, sehr, sehr schön. Matthias, woran erkennt man denn als Praxisinhaber, ob man jetzt richtig gut beraten wird oder ob versucht wird, einem möglichst zügig was zu verkaufen?
Jede Beratung basiert sich darauf, erstmal zu verstehen, wo der andere steht. Und dafür muss ich da enorm viele Fragen stellen. Ich muss erstmal richtig verstehen oder sicher sein, dass ich verstanden habe, was dein Problem ist, auch wenn du es vielleicht selber nicht weißt. Und dafür müssen wir sehr viel miteinander reden und muss sehr viel über dich wissen. Wenn ich von vorne an dir nur eine Lösung anbieten will zu einem Problem, den ich gar nicht verstanden habe, dann versuche ich einfach eine Lösung zu verkaufen. Mhm. Und das kann eine Beratung, ein Produkt sein oder eine Dienstleistung.
Jetzt mal sportlich gefragt, wie hoch geht dein Adrenalinspiegel, wenn du so ein Geschäft komplett gut zusammenkriegst?
Das ist mein neuer High, ne? Das ist für mich, was damals ein Kampf war. Ne? Ich liebe diese Verhandlungen, ich liebe Events, wo ich netzwerken kann. Ne? Ich gehe super gerne zu Messen und rede mit jedem in jedem Stand und versuche zu verstehen, was sie anzubieten haben. Das ist für mich, was vorher ein Wettkampftag war.
Mhm. Sag mal, du bist ja kein Physiotherapeut.
Ja.
Du bist Argentinier, wie wir jetzt ja wissen. Du bist Leistungssportler gewesen. Und heute vertrauen dir Physiopraxen ihre sehr, sehr sauer verdienten Investitionsgelder an. Ich meine, wie hast du dir das aufgebaut? Ich meine, dass dir die Leute so vertrauen.
Ich glaube, weil ich einfach sehr offen damit umgehe. Ne? Also ich sage auch hier, ich bin ein Experte in Scheitern. Ich habe viel gescheitert in meinem Leben. Ich kenne die Erfahrung, ich habe die schon gemacht. Wo ich helfen kann, sage ich gerne, dass ich helfen kann und wie ich helfen kann. Und wo ich nicht helfen kann, dann bin ich auch dir ganz offen. Da bist du besser woanders aufgehoben.
Wie hatten sich das bei deinem ersten Kunden angefühlt?
Ich glaube, das erste Mal, dass man Geld dafür verlangt, das ist komisch. Ne? Also wie gesagt, das ist jetzt alles angefangen, weil ich mit Kumpels darüber gesprochen habe. Und als man das erste Mal einen Preis für eine Dienstleistung stellt und der andere sagt ja, dann fangen auch selber die einzigen Fragen, vor allem wenn man sich selber als Vertriebsexperte versteht, sagen dann, habe ich meinen Preis so hoch gestellt, so niedrig, habe ich das richtig vorgestellt, habe ich zu viel angeboten? Das ist, ich glaube, immer noch eine komische Sache. Ne?
Wenn jetzt einer zu dir sagt, Mensch Matthias, du bist gar kein Physiotherapeut, du kannst doch meine Wünsche gar nicht richtig verstehen, was sagst du dem denn?
Der hat recht. Er oder sie kann ihre eigenen Wünsche richtig komplett verstehen. Ich bemühe mich so sehr wie möglich, für sie zu kämpfen. Aber am Ende des Tages, es ist deren Entscheidung auch, was sie nehmen wollen, was sie machen wollen. Und es ist meine Aufgabe, denen zu helfen, sich selber vielleicht zu verstehen.
Hast du eigentlich ein Schema, wo du sagen würdest, Mensch, liebe Praxis, für euch kann ich nicht arbeiten? Das würde nicht funktionieren mit uns?
Wenn sie eine klare Vorstellung haben, so eine sehr konkrete Vorstellung haben, von was sie haben wollen, dann bin ich in dem Sinne nicht hilfreich. Ne? Also wer schon weiß, ich will genau den Gerät von dem Hersteller zu dem Datum, gehe zu dem Hersteller und sage, ich will das haben zu dem Datum. Da kann ich nicht weiterhelfen. Aber wenn du sagst, das ist mein Ziel, das würde ich von dem Hersteller verlangen, so stelle ich mir das vor, wenn ich das so kaufe und das so mache, dann wird das passieren.
Matthias, wir haben mit der Messe Leipzig und mit der Messe Stuttgart eine ganze Herrscher an Physiotherapie-Messeveranstaltungen pro Jahr. Muss man da eigentlich hingehen als Physiotherapeut? Ist das gut oder was würdest du dazu sagen?
Müssen. Ich glaube, man denkt öfters, da kommt nichts Neues. Jedes Mal, dass man da ist, ist alles gleich. Ist aber nicht der Fall. Das Ding ist, weil es so viele sind die Steigerung, die Anpassung ist gradual. Und wenn man jede 3 Monate zu einer neuen Messe geht, dann merkt man vielleicht nicht, wie sich die Dinge verändern. Würde man jede 2 Jahre zu einer Messe gehen, dann würde man komplett ausrasten, was alles Neues zu sehen gibt. Und da reicht mir die Zeit für nicht. Aber ich glaube, Messen sind wichtig, damit man miteinander im Austausch kommt und man sieht, was die Branche so alles macht. Alles, was deinen Horizont erweitern kann, Messen, Magazinen, Videos, Podcasts, das ist wichtig, weil dann verstehst du auch, wie andere gerade in meiner Branche denken und das kann auch Ideen inspirieren. Ne?
Sag mal, ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt ein Vorurteil ist oder ein Lob. Inwiefern ist dir denn dein argentinisches Temperament hilfreich bei dem, was du tust?
Ich glaube, es hat schon eine gewisse Charme, wenn man als Ausländer sich hier versucht durchzukämpfen und in der deutschen Sprache sich da in Verhandlungen auseinanderzusetzen und so weiter. Es hilft schon ein bisschen, weil man den anderen vielleicht aus dem normalen Rhythmus rausbringt.
Mhm. Du, lass uns mal in die Geschäftsmodelle der Physiotherapie reingucken. Viele Praxen erweitern ja heute Richtung Training, Selbstzahlerbereich, Kooperation mit Fitnessstudios etc. etc. Mhm. Ist das jetzt eigentlich ein Trend oder könnte man das auch als Notwendigkeit bezeichnen?
Es ist im Trend, aber es ist absolut notwendig. Und es wird ohne Zweifel vor allem die Fitnessbranche in der Zukunft komplett verändern, weil die Physios überrumpeln die Fitnessleute komplett. Die Fitnessleute wissen nicht, wohin sie müssen damit. Und das machen die Physios gerade, die das mit System machen, ganz gut.
Wann lohnt sich denn so ein KG-Gerätebereich wirklich?
Eigentlich jederzeit. Also sobald man selber sagt, ich habe den Space mental, mich damit auseinanderzusetzen. Ich kann aus dem Praxisalltag 2 Minuten raus, um mir damit auseinanderzusetzen, was ich damit machen will, dann absolut.
Aber die Voraussetzung ist, du musst ja eine Fläche haben dafür, gell?
Natürlich. Aber die Praxis können auch umziehen.
Und kommen wir dann dahin, dass irgendwann jede Praxis auch Training anbietet?
Ich hoffe.
Weil es jetzt gut für dein Geschäft ist oder weil du es für notwendig hältst?
Weil ich es für toll finden würde, wenn alle Menschen in Deutschland körperlich aktiv wären. Und ich glaube, die Expertise der Physios könnte dafür enorm viel beitragen.
Was würdest du für wichtiger halten, eigentlich mit einem Fitnessstudio zu kooperieren oder was komplett Eigenes aufzubauen?
Wenn es möglich ist, etwas Eigenes aufzubauen, wird natürlich profitabler sein wahrscheinlich. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Mhm. Wer Kopf frei haben will, dann kann einfach kooperieren.
Ja. Was ist denn der häufigste Fehler, der so passiert, wenn Leute solche Projekte anpacken?
Die ist einfach rangehen, ohne zu überlegen, was soll das Ganze?
Ja, aber es muss ja, also du meinst so kopfloses, konzeptloses Vorgehen?
Ja, also die sagen, weißt du was, ich mache einen Selbstzahlerbereich. Ich bestelle mir erstmal so ein fertiggestellten KG-Gerät-Paket von irgendeinem Hersteller. Ich habe hier die Räumlichkeiten, der Hersteller sagt, das passt. Packst da drauf und sag, ja, ich werde jetzt Pi mal Daumen, keine Ahnung, 29 Euro im Monat nehmen für alle, die nach meiner Behandlung hier sich anmelden wollen und das war's. Und die haben weder rechtlich noch finanziell überlegt, wie soll das Ganze aussehen. Und dann stehen sie da.
Sag mal, ab welcher Investmenthöhe ungefähr, also wie viel Geld sollte man mitbringen wollen, dass sich das lohnt, jemanden wie dich zu engagieren?
Wahrscheinlich am Ende würden wir auf jeden Fall in höheren fünfstelligen Bereich landen, also 50.000 Euro mehr würde man schon ausgeben wollen. Das ist, was so einen typischen KG-Gerätsatz auch alleine kosten würde. Man muss nicht das ganze Geld von vorne aus stemmen.
Hm. Ne? Matthias, jetzt war ich neulich bin ich über die Messe gegangen und habe festgestellt, dass mehr als früher werden Dinge als evidenzbasiert deklariert. Ja. Hintergrund, jetzt macht die PT mit unserer Zeitschrift, die wir machen, eigentlich seit ihrer Geburt, soweit ich das überhaupt historisch überblicken kann, machen wir Berichterstattung über evidenzbasierte Physiotherapie. Ich habe aber den Eindruck, das ist jetzt ein Kampfbegriff geworden. Ja, also alles muss jetzt evidenzbasiert sein und ich habe das Gefühl, dass manche Dinge argumentativ dünn daherkommen. Wie siehst du das?
Ich glaube, du hast leider recht. Du hast vorher über Trend gesprochen. Evidenzbasiert ist definitiv ein Trend. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ne?
Wie würdest du denn jetzt sagen? Gibt es sowas wie eine Marketing-Evidenz, also ein Argument, wo ich Evidenz vorschiebe, aber wenn ich dann hinter die Kulissen gucke, bleibt eigentlich nicht so viel übrig? Wie unterscheidet man das?
Es ist schwer zu unterscheiden, aber definitiv ist es, wenn man die Krüste ein bisschen abkratzt, dann werden einige Argumente sehr schnell sehr dünn. Ne? Und ich glaube, dann ist die Aufgabe, bevor man etwas kauft oder in der Dienstleistung in Anspruch nimmt, dass man Fragen stellt, auch Gegenfragen. Und da wird man sehr schnell merken, wer was dahinter hat oder wer nicht.
Mhm. Wenn du jetzt Geräte kaufst, wie wichtig ist eigentlich die sogenannte Medizinproduktezertifizierung?
Das wäre deine Garantie, dass einigermaßen evidenzbasiert ist. Ne? Also da zumindest hat sich jemand dafür verantwortlich gemacht, diese Zertifizierung durchzugehen. Also das wäre für mich so ein Zeichen von, es ist evidenzbasiert.
Oder würde man dann die Medizinprodukte-Zulassung auch mehr als Qualitätssiegel sehen?
Schon, genau. Ja, Qualitätssiegel wäre ein gutes Wort dafür.
Aber Metallstange zum Drücken ist doch Metallstange, ob man jetzt das jetzt zertifiziert hat oder nicht?
Ja, da, wenn es nur um die Metallstange gehen würde, ja. Ne, also je einfacher das ist, desto weniger Sinn macht das Ganze. Dann kann ich mir überlegen, ob es sich für mich lohnt. Eine Funktionsstemme ist auch nichts anderes als eine Beinpresse mit ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten und kostet dafür das Doppelte. Da muss man sehr gezielt wissen, warum suche ich eins aus oder das andere.
Was ist denn deiner Meinung nach das Wichtigste, was man als Praxisinhaber prüfen muss, was ich sicherstellen muss, bevor ich dann tatsächlich investiere?
Bin ich mir sicher, es ist die Richtung, die ich mit der Praxis gehen will. Weil so ein Invest ist nicht nur Geld, es ist die Zeit und die Zeit nicht nur, die ich jetzt investieren will, um das in Gange zu setzen, sondern die Zeit, die ich mich jetzt dafür verantwortlich mache, auch Patientenmitglieder gegenüber. Mhm. Und man muss sehr sicher sein, dass man jetzt was macht, nicht weil es gerade Trend ist, wie du gesagt hast, sondern weil es tatsächlich dahinter stehe mit die Vision, nochmal, um den Schlagwort zu nutzen, meiner Praxis, meiner Firma.
Mhm. Relativ glückliche Sache. Ich habe meine Glaskugel heute frisch aus der Wartung bekommen. Mhm. Lass uns doch da mal reingucken. Wie siehst du die Branche? Wie siehst du die Physiotherapie in 5 Jahren?
Hoffentlich oder realistisch?
Das überlasse ich jetzt ganz dir.
Ich würde mir ein bisschen mehr Einigung generell wünschen, dass wir zusammenziehen. Bei einigen anderen Sachen, gerade auf der politischeren Ebene, könnte mehr zusammen agieren und gute Veränderungen machen. 5 Jahre ist vielleicht ein bisschen kurzer Zeitraum dafür. Realistisch und auf der wirtschaftlichen Seite, glaube ich, wird mehr und mehr zu dieser Einigung von Fitness und Physio kommen. Und viele Physios werden doch das umsetzen wollen. Viele werden daran scheitern. Und wie ich auch die Physio-Branche kenne, viele werden danach schwören, dass es immer blöd war, das zu machen. Mhm. Und dass ich richtig war, weil ich das nicht gemacht habe. Aber das wird definitiv zum neuen Standard werden. Es wird eher die Frage sein, warum hast du keinen Selbstzahlerbereich, eher als warum würdest du das machen?
Mhm. Lass uns nochmal über das Scheitern sprechen. Mhm. Wenn du mit dem, was du jetzt tust, wieder scheitern würdest, was wäre das Nächste, worauf du richtig Lust hast im Leben?
Mhm. Professioneller Picketball-Spieler in Norden Italien oder sowas.
Jetzt müsste ich zugeben, ich wüsste nicht mal, was Picketball ist, aber es hört sich auf jeden Fall gut an und der Norden Italiens ist wahnsinnig schön. Vielen herzlichen Dank, Matthias Lego, seit heute mein absoluter Lieblings-Argentinier von den wenigen, die ich kenne. Und das war wieder Frischluft fürs Physiohirn, der PT-Podcast für Physiotherapeuten, sponsert bei Optadata. Die Stimme, die Sie hier hören, kommt vom Nils Hai. Und ich bedanke mich auch in dieser Folge mal wieder bei Florian Beißer vom Pflaum Verlag für die Mediavertriebsarbeiten, bei der Katharina Muth für die Arbeit an den Reglern, bei der gesamten PT-Redaktion für die hervorragende, immer wieder monatliche Arbeit an unserer PT, bei meiner Frau Agnes, die das hier alles finanziert und möglich macht und selbstverständlich bei allen Zuhörerinnen, allen Zuhörern, allen Zuseherinnen und allen Zusehern. Und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank und tschüss.